Unser Herr lebt. Er ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir haben einen Gott, der lebt und der ist erfahrbar. Es ist nicht eine Skulptur aus Holz oder Stein gemacht und man betet und betet und betet und es kommt nichts. Wir haben einen Gott, der lebt, der antwortet, der ist erfahrbar, der berührt unser Herz. Das ist unser Gott. Und eigentlich müssten wir das jeden Tag proklamieren, stimmt's? Christus ist auferstanden. Und, Amen. Unsere Worte haben Kraft und Autorität und Macht. Und je öfter wir das sagen, je lauter wir das sagen in die sichtbare und unsichtbare Welt, desto besser ist es, glaube ich. Jeder soll es hören, die Schöpfung, die Dämonen, die Menschen, jeder soll es hören. Unser Herr lebt. Das Wort Auferstehung, das in der Bibel gebraucht wird, also eher im Neuen Testament, ist das griechische Wort Anastasis. Wer kennt es, den Namen Anastasia? Dann wisst ihr die Bedeutung. Anastasis. Es bedeutet ein Aufrichten oder wieder aufstehen. Also jemand, der lag, steht wieder auf. Jemand, der aufersteht, wird vom Tod wieder zum Leben zurückgebracht. Also eine Wiederbelebung. Jeder ist tot und wird neu zum Leben erwacht. Und es ist dieselbe Person. Also wenn ich gelebt habe, bin dann tot und stehe dann wieder auf, sehe ich genauso aus wie vorher. Ich habe meine Persönlichkeit und meine Erinnerung. Also ich bin quasi so, wie ich vorher war, bin ich wieder. Also es gibt keine Veränderung. Das ist erstmal die eine Bedeutung. Und die zweite ist, ich glaube, ich muss ein bisschen runterkommen, sonst liege ich hier auch halbtot nachher, das wäre nicht so gut. Puh. Mann, der Lobpreis war einfach, in der Gegenwart Gottes ist Kraft, oder es ist so viel Energie, wo du denkst, du platzt gleich. Okay, also die erste Auferstehung, das war zum Beispiel, also die erste Erklärung war zum Beispiel, als Jesus den Lazarus auferweckt hat. Ne? Es gab Lazarus, den Mann, er ist dann tot geworden, gestorben. Jesus hat ihn wieder aus dem Grab, mein Deutsch. Jesus hat ihn aus dem Grab zurückgeholt, nach 4 Tagen, wirklich. Er war der Verwesung preisgegeben. Und dann kommt er wieder raus und er ist derselbe Mann. Man kann ihn sofort wieder erkennen, man kann mit ihm sprechen, es ist derselbe Mensch. Als Petrus Tabitha auferweckt hat, genau dieselbe Geschichte. Und im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende erleben wir Christen immer wieder, dass es passiert, dass Menschen aus dem Tod zurückgeholt werden, ins Leben. Bei Reinhard Bonnke ist das passiert, bei vielen anderen Personen, bekannt, unbekannt, aber es passierte immer wieder, dass Tote neu zum Leben erweckt wurden. Die zweite Bedeutung ist eine Verwandlung in ein neues, unvergängliches Leben. Also nicht nur dieses, ich bin körperlich tot und bin wieder lebendig, sondern ich werde verwandelt in eine Unvergänglichkeit, Ewigkeit. Und bei der Auferstehung finde ich das total interessant. Also ihr alle kennt die Geschichte. Ne? Jesus litt für uns und er starb. Er war wirklich tot. Und davor hatte er mindestens 3-mal seinen Jüngern gesagt, Leute, ich werde sterben. Markus 8, Markus 9, Markus 10, mindestens 3-mal, Leute, ich werde sterben, das ist mein Weg, ich muss diesen Weg gehen, ich muss für die Sünden der Welt sterben, ich muss leiden, ich muss sterben. 3-mal, mindestens 3-mal sagt er das. Und was meint ihr, was passiert, als er dann im Grab ist? Nichts. Wenn Jesus mir gesagt hätte, ich werde sterben und ich werde am 3. Tag auferstehen, wäre das nicht normalerweise so, dass ich ständig auf die Uhr gucken würde, meinen Kalender abkreuzen würde und am 3. Tag vor dem Grab stehen würde? Kommt er jetzt? Kommt er jetzt? Jetzt? Ist es jetzt soweit? Aber nichts. Die sind tot, traurig. die gehen ihrem Alltag nach. Die Frauen kaufen teures Öl und wollen ihn für die Ewigkeit einbalsamieren. Und dann kommen die da an, der Stein ist weg. Und da ist ein Engel da. Und er sagt, Leute, er lebt, das hat er euch doch gesagt, wisst ihr noch? Er lebt, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. All die Wunden, und sein Körper war wirklich zerfetzt. Sein Körper war komplett nur noch Fleisch. Und der Tod und die Verwesung, die konnten ihn nicht halten. Jesus lebt. Das Kreuz ist leer. Es ist sogar geschmückt bei uns. Das Kreuz ist leer. Das Grab ist leer, denn unser Herr lebt. Er lebt. Wenn wir ein Leben ohne Jesus leben, können wir einfach dahin leben. Gar kein Problem. Das Problem ist nur das Ende. Da, wo unser Ende ist. Viele Menschen leben ohne Jesus total gut und normal und haben ein gutes Leben. Aber wo ist das Ende? Wo endet ihr Leben? Ich meine, wir alle sterben immer mal. Was ist danach? Was passiert danach? In Römer 6, 16 folgend steht, ihr könnt die Sünde wählen, sagt Paulus, die in den Tod führt. Jede Sünde führt zum Tod. Und das ist nicht nur Mord. Also wenn man so mit Menschen spricht, dann denkt man gleich an Mord und an die ganz schlimmen Sachen. Nein, auch selbst eine kleine Lüge. Selbst eine kleine Lüge. Oder selbst, weil ich an Jesus nicht glaube, führt zum Tod. Das ist eine ewige Trennung von Gott. Und ihr alle kennt diese Bilder von der Kinderbibel, wo dann der breite Weg beschrieben wird, ne, so ganz breit, und da sind ganz viele Menschen da. Und da sieht man am Ende des Bildes irgendwo, meistens weiter oben, so das Ende dieses breiten Weges, und das ist die Hölle. Und dann gibt es daneben so einen ganz kleinen Weg, da gehen 3, 4 Leute höchstens, und dann führt dieser Weg halt in den Himmel. Und das ist so ungefähr, aber ich sehe das Bild ein bisschen anders. Und zwar, wir alle leben in dieser Welt, stimmt's? Und das ist ein Weg, der Lebensweg, und da sind viele Menschen da. Ohne Jesus leben wir, und das Ende ist wirklich ein schlimmer Ort. Also Hölle, Feuersee, wie auch immer man den bezeichnet, aber es ist ein Ort, wo Gott nicht ist. Und das ist furchtbar. Alles, was Gott ausmacht, Liebe, Freude, Frieden, Güte, Gerechtigkeit, das alles ist da nicht zu finden. Licht. Es ist ein Ort, wo nichts ist, was Gott ausmacht. Und du kannst es nennen, wie du willst, aber ganz ehrlich, ich will da nicht sein. Da ist nichts Gutes. Und dann, wenn man einmal begreift, dass es diesen Jesus wirklich gab und dass dieser Jesus für mich gestorben ist und all meine Schuld auf sich nahm und mir Freiheit gegeben hat, was mache ich dann? Hoffentlich, ich sage, Jesus, ich habe dich erkannt. Und ich habe erkannt, das, was du für mich getan hast. Und ich nehme dich in mein Leben auf und du sollst mein König sein. Und dann wende ich mich von diesem Ort der Dunkelheit, der Finsternis und der Furchtbarkeit los. Gibt es so ein Wort? Ist egal. Und ich drehe mich weg und ich gehe genau entgegengesetzt. Vielleicht bin ich mittendrin. Vielleicht muss ich ein paar Menschen ausweichen. Das ist egal. Aber ich gehe genau in die andere Richtung. Und mein Ende sieht ganz anders aus. Es ist Licht. Es ist mit Gottes Herrlichkeit erfüllt. Es ist Liebe pur. Es ist Freude. Es ist Frieden. Es ist Gottes Reich. Es ist Licht. Und wenn das passiert ist, wenn ich Jesus mein Leben gegeben habe, dann kommt der Geist Gottes und weckt meinen Geist, der eigentlich zum Tode verurteilt war, an dem Ort zu sein, der nimmt meinen Geist und weckt ihn auf. Neu zum Leben. Er wird neu zum Leben erweckt. Der Körper noch nicht und meine Seele noch nicht. Das ist ein Prozess, der lange dauert, bis an unser Lebensende. Aber mein Geist wurde auferweckt in die Unvergänglichkeit hinein. Die Unvergänglichkeit und die Ewigkeit lebt in mir drinne. 2. Korinther 5, 17. Habe ich das richtig? Ja. Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Epheser 1, 19 bis 21. Ich bete, sagt Paulus, dass ihr erkennen könnt, wie übermäßig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Überleg mal, dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Wenn du mit Jesus gehst, dann ist die Unvergänglichkeit und die Ewigkeit in dir drinne. Die ist jetzt schon in dir drinne. Und ich glaube, je mehr wir daran glauben, je mehr wir das im Glauben erfassen, muss unsere Seele und unser Körper dem einfach folgen. Leute, nach und nach, das ist ein Prozess. Und wir können das schon in unserem Körper erfahren und in unserer Seele erfahren, dass wir unvergänglich sind. Epheser 2,6 nochmal, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Basta, es gibt nichts mehr, woran man zweifeln könnte. Es ist ein Fakt. Jesus hat es möglich gemacht. Und so ist Christus auferstanden und ich bin auferstanden, genauso. Sag das ganz laut zu deinem Nachbarn. Hey, du bist ein Auferstandener. Du bist ein Auferstandener. In dir ist das unvergängliche Leben, die Ewigkeit lebt in dir. Wir sind die Befreiten, das haben wir heute wie oft gesehen. Emma, du hast so tolle Lieder ausgesucht oder wer auch immer das war. Wir sind Befreite. Also der Geist des Todes hat keine Macht mehr. Wir sind frei. Was ist ein Kennzeichen der Lebendigen, der Befreiten? Ich habe drei Dinge ausgesucht. Wir sind lebendig, oder? Wir sind wach, wir haben einen wachen Zustand, nehmen Dinge wahr um uns herum, ne? Ob das jetzt sichtbar oder unsichtbar ist, wir nehmen es wahr. Aktiv, agil, es gibt keinen Stillstand. Also wenn es nicht mehr vorwärts geht oder vielleicht auch ein Stückchen rückwärts, ist okay. Aber es ist eine Bewegung drinne, stimmt's? Stillstand ist nicht gut. Ströme lebendigen Wasser, sagt Jesus, fließen aus uns heraus. Freude, Hoffnung, Liebe. Und auch, also wir haben vor einigen Jahren immer so Jugendcamps gemacht. Irina, weißt du noch, ne? Und nach so einer Woche, Leute, du bist platt. Der Körper ist ziemlich, auch wenn man jung ist, du hast kaum Schlaf gekriegt, aber der Körper ist platt. Die Seele ist platt, weil du Dinge gehört und erfahren hast, die dich müde machen. Aber der Geist ist wach und voller Freude und voller Lebendigkeit. Das ist unfassbar. Und auch wenn der Körper, also man hört es von vielen Christen, auch wenn der Körper schwach ist, krank ist, auch wenn die Seele leidet, aber der Geist, der ist wach. Meine Mama ist über 80 und dement ohne Ende, wirklich. Die weiß nicht mehr, wer ich bin. Aber wenn du anfängst, mit ihr zu beten, zack, die ist wach und sie betet. Und sie wiederholt nicht irgendwelche Dinge, die sie als Kind gelernt hat. Sie betet ihren Gott an. Im Geist ist sie wach. Das ist unfassbar. Der Geist ist wach. Und manchmal sind wir vielleicht müde. Und das darf mal sein. Jesus war auch mal müde als Mensch. Wisst ihr noch, er saß am Brunnen und war fertig. Er sagt zu seinen Jüngern, geht ihr weiter ins Dorf, kauft ein. Und ich ruhe mich hier einfach aus. Das darf man sein. Und man darf auch mal schläfrig sein. Aber es sollte kein Dauerzustand sein. Also lebendige Menschen lassen sich aufwecken. Stimmt's? Ich lasse mich aufwecken. Das zweite Kennzeichen lebendiger Menschen ist, lebender Menschen ist, wir spüren Schmerz. Stimmt's? Also wenn du keinen Schmerz mehr spürst, dann bist du tot, würde ich sagen. Also es ist egal, ob du jetzt einen körperlichen Schmerz, also wenn ich dich piekse und du sagst, hä, wär's komisch. Also ob das jetzt ein körperlicher Schmerz ist oder ein seelischer Schmerz, ein Herzschmerz, das ist ein Kennzeichen, dass du lebst. Und das ist gut so und das darf mal sein. Wir Christen neigen dazu, dass wir alles schnell mal wegdrücken. Ne? Und wir haben letzten Sonntag von Alex eine Predigt gehört, Jesus heilt und er heilt definitiv. Das ist seine Natur, daran glaube ich, das nehme ich auch an. Aber manchmal lässt der Schmerz zu. Körperlich, um dir vielleicht mal zu sagen, hey, weißt du was, dein Lebensstil, da musst du mal aufpassen. Vielleicht brauchst du mehr Bewegung, wenn du zu viel hockst. Oder du brauchst vielleicht mal mehr Ruhe, weil du dir keine Pause gönnst. Weißt du? Und das ist gut, wenn wir mit dem Herrn mal ein bisschen uns zurücknehmen und mal nachdenken, Herr, was ist los? Ist da vielleicht etwas, was ich ändern kann? Vielleicht ist jeden Abend ein Bier zu trinken doch nicht so gesund für mich. Versteht ihr das? Also nicht, dass ich dagegen bin, aber manchen Leuten tut es nicht gut. So wie Alex gerade sagte, er hat zu viel Kaffee getrunken und merkte, seinem Herzen tut es nicht gut. Und dann ist es wichtig, mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und zu sagen, Herr, gibt es Dinge in meinem Leben, die ich ändern kann? Und auch Herzschmerz. Ich weiß, Christen sagen immer, es geht mir gut. Ja, es geht mir gut. Weil man den anderen irgendwie nicht belasten will. Das verstehe ich auch. Du kannst ja nicht am Sonntagmorgen, wenn du jemanden gerade mal getroffen hast, dein ganzes, weiß ich was erzählen. Aber es ist wichtig, dass wir, wenn wir einen Herzschmerz haben oder wenn es unserer Seele nicht gut geht, dass wir das erlauben, dass der Heilige Geist da mal einen Finger drauf legt und sagt, weißt du was, das will ich mit dir heilen. Ich will da mit dir durchgehen. Manchmal braucht man Hilfe dazu, manchmal geht es so, aber es ist wichtig, das nicht wegzudrücken, sondern es zuzulassen, dass es wehtut. Es soll ruhig wehtun. Es darf auch bei uns Christen wehtun. Denn dann will Gott das heilen und uns komplett frei machen. Stimmt's? Der ist so gut. Und das Dritte, also es gibt bestimmt noch ganz viele, ich will jetzt nicht so viel reden. Das Dritte ist, wenn ich lebendig bin, dann träume ich, oder? Menschen ohne Träume tun mir wirklich leid. Wenn du nicht mehr träumen kannst, wenn du keine Träume mehr hast, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich Geld hätte? Ist doch egal, was für ein Traum das ist, aber es ist ein Traum. Was wäre, wenn meine Kinder aus dem Haus sind und ich endlich frei bin? Was wäre, wenn mit Jesus alles möglich wäre? Was wäre? Ich träume davon, dass unsere Kinder und unsere Enkelkinder hier vorne vor Gott knien und ihn anbeten. Wirklich alle. Ich träume davon, dass Leute aus dem Dorf kommen, hierher und geheilt werden. Ich träume von einem befreiten Volk, von unserem deutschen Volk, was wirklich in Freiheit lebt, komplett, ohne Zwänge, ohne Ängste, ohne Süchte, wo Wovon träumst du? Was ist dein Traum? Emma, eigentlich könnt ihr schon hochkommen. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest, was so deine, ja, wie so dein Herz aussieht. Vielleicht sagst du, ja, ich glaube an Jesus und ich glaube, dass er auferstanden ist, aber irgendwie, und ich habe so viel von ihm gelesen und gehört, aber ich habe ihn noch nie erlebt. Noch nie. Weißt du, du kannst ihn darum bitten. Du kannst sagen, Jesus, ich habe so viel von dir gehört und so viel von dir gelesen, aber ich habe dich noch nie erlebt. Und dann schau einfach, was passiert. Und gib nicht auf. Vielleicht fühlst du dich müde, matt oder vielleicht schon im Koma-Zustand. Es ist nicht so schlimm, aber bleib nicht da. Bleib nicht in diesem Zustand. Lass dich aufwecken. Lass dich aufwecken vom Heiligen Geist. Sag einfach, hey, Herr, ich fühle mich im Moment einfach ätzend. Aber Herr, weck mich auf. Weck mich neu wieder auf. Ich möchte wach sein. Ich möchte wieder träumen. Ich möchte wieder auch mal Schmerz spüren. Das ist okay. Aber dann weiß ich, du heilst mein Herz. Und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann hast du heute Zeit. Mach diese Kehrtwendung. Mach diese Kehrtwendung und geh genau in die entgegengesetzte Richtung. Wir singen in der Kinderstunde ein Lied, das heißt, die Fische schwimmen immer gegen, also ein gesunder und ein lebendiger Fisch schwimmt gegen den Strom. Nicht, er lässt sich nicht treiben, sondern er schwimmt mit dem, gegen den Strom, gegen den Strom. Genau, und schwimmt gegen den Strom. Gott ist gut. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass noch nicht mal der Tod und die schlimmen Wunden und die Verwesung konnten dich nicht halten. Vater, Gott Vater, du hast ihn auferweckt und du hast ihn wieder lebendig gemacht und er sitzt zu deiner Rechten als der Sieger, der den Tod besiegt hat. Jesus, und mit dir sind wir auferweckt. Unser Geist ist schon lebendig. Unser Geist ist mit dir verbunden. Und unser Geist lebt. Und wir haben die Ewigkeit in unserem Herzen. Die Unvergänglichkeit. Eines Tages werden wir komplett mit dir verbunden sein. Danke, Jesus. Danke, dass du uns neu aufwächst. Dass du uns neu lebendig machst. Dass deine Kraft in uns wirkt und uns immer mehr verwandelt zu dem, wie du bist. Danke, Jesus. Ich will dich einfach ermutigen, heute die Entscheidung zu treffen. Und wenn du jemanden brauchst, einfach um mit dir zu beten, dann komm auf die Menschen in der Gemeinde, auf die Gemeindeleitung zu und lass sie einfach dienen. Amen.